Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz aus Las Vegas. Wir haben mal wieder 9 Stunden Zeitunterschied, aber trotz allem, Björn und ich, wir haben es mal wieder hinbekommen. Bei Björn ist es gerade eben Nachmittag, bei mir 7.30 Uhr, deswegen erstmal hi Björn, wie geht's dir?
Was geht? Ja, das ist immer so geil, wenn einer von uns beiden in den USA ist, erstmal das zu koordinieren, dann, dass wir wirklich die Stunden richtig ausrechnen, nicht, dass der eine irgendwie um 8.30 Uhr dann plötzlich bei sich in Amerika sitzt und der Deutsche meinte, 7.30 Uhr bei dir. Das ja. Ist immer wild. Und diesmal ist es anders, weil letztes Mal war es so, da haben wir oft so recorded, dass bei mir morgens war und bei dir ganz spät in der Nacht. Jetzt diesmal recorden wir so, dass bei dir früh morgens ist, also du bist... Aber du hast gesagt, du bleibst auch im deutschen Rhythmus. Das heißt, du bist wahrscheinlich relativ früh schon für US-Verhältnisse aufgestanden, oder?
Genau, richtig. Ich muss gleich mit einer Story reinstarten, Leute. Passt auf. Also.
Dann lass erst die Leute kurz abholen. Leute, wir haben heute Schröder-Trade zu den Warriors. Natürlich, das ist unser großes Main-Thema. Und wie können die Warriors Contender werden? Dann haben wir eine Starting Five mit dabei, wo es viel geht um Max Vegas Residency und wie es ihm jetzt allgemein dort ergangen ist und alles zum NBA Cup. Also wir haben alles fett gefüllt, aber natürlich Max ist on the road. Deswegen, wir starten direkt mit einer Story von dir rein.
Genau, können wir später dann darüber sprechen, ob ich schon unser ganzes Patreon-Geld verzockt habe in Las Vegas und in Casinos.
Ja, stimmt.
Genau, ich bleibe tatsächlich im deutschen Rhythmus, ist irgendwie so gerade so ein Zwischending, aber ich bin gestern um 7:30 bin ich ins Bett gegangen, weil einfach wegen deutschen Rhythmus, ja, dann ist ja sowieso in Deutschland schon wieder irgendwie 4 Uhr in der Früh und dann schlafe ich und denke mir, was ist das, ich habe doch keinen Wecker gestellt, wäre ich so egal, einfach ignorieren, weiterschlafen, dann mache ich meine Augen so auf und denke mir, das ist tatsächlich mein Hoteltelefon um 0 Uhr. Denke ich mir, okay. Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Also vielleicht möchte Janis ein Meeting haben oder so. Nein, Spaß beiseite. Ich bin dann auch beim zweiten Mal, bin ich nicht rechtzeitig rangekommen, dann mache ich mein WhatsApp auf und dann sehe ich, ich habe mit der NBA so eine Gruppe, weil Björn Siebes und ich, wir hatten ja die NBA Undrafted Fantasy League und es war ja der Gewinner von der Fantasy League bis zum, ich glaube, 14. November, der kommt ja mit zum Finals Game. Ratet mal, wer angekommen ist und ratet mal, wer nicht 21 ist und deswegen nicht einchecken konnte. Richtig.
Nein.
Die Gewinner, oh mein Gott.
Holy shit.
Genau, und ich hatte natürlich mein Handy auf Fokus, bedeutet Schlafenszeit, da macht mein Handy keinen Mucks, das ist vollkommen egal. Ich nenne den Namen nicht, ein NBA-Verantwortlicher hat beim Hotel angerufen, hat gesagt, Sie können Sie mir mal bitte sagen, wo der Max Wittmann, in welchem Zimmer der ist. Dann haben die mich angerufen, weil wenn ich nicht wach geworden wäre, die beiden, die hätten hier nicht einchecken können. Dann bin ich runter. Ich bin runter. Alle sind irgendwie voll overdressed mit ihren Anzügen und der Max kommt in Jogginghose mit irgendwie so einem LA-T-Shirt, was ich anhatte, voll vercheckt. Und genau, dann habe ich die beiden eingecheckt. Hat mir natürlich auch mega leid getan, weil die beiden haben dann 1,5 Stunden warten müssen, weil ja keiner reagiert hat. Und Gott sei Dank hatten wir mit der NBA die Gruppe auf jeden Fall, ich bin dann aufgewacht und dachte mir, jetzt ist es 0 Uhr, ich kann jetzt nicht wach bleiben, heute ist ein mega langer Tag. Ich bin dann nochmal hoch aufs Zimmer und hab dann nochmal bis um 3:30 habe ich nochmal geschlafen. Es ist gerade wirklich wie 4-5 Tage Party machen bis um 4-5 Uhr und ins Bett gehen. Ich glaube, ich komme nach Hause, werde so im Arsch sein, aber... Genau, das war mal so eine kleine Story, die gestern passiert ist. Vogelwild, Mann.
Das ist super wild. Also in den USA ist sowieso in den meisten Hotels schwierig unter 21 und also Las Vegas ist crazy. Also Las Vegas hätte ich mich, glaube ich, gar nicht getraut zu fliegen unter 21, weil du kannst ja nichts machen. Du kommst ja nirgendwo rein. Dass die überhaupt in das Hotel reinkamen, finde ich schon krass. Weil du weißt ja nie, ob da irgendwie ein Casino mit dran ist und dann sind die da ja super strikt. Aber cool, dass Gambling den ganzen Tag dann promoted wird im Fernsehen, überall, bei jeder Sportveranstaltung. Das ist in Ordnung. Zockt dann am Handy, aber bloß nicht ins Casino, Leute. Da ist der Teufel. Ach so, okay, krass. Ja, das ist bitter. Gut, dass das irgendwie funktioniert hat, ey. Das ist ja crazy. Und gut, dass du nicht einchecken konntest, weil du bist ja an sich gar kein legaler Vormund oder so. Ich frage mich, wie das überhaupt funktioniert hat.
Genau, also die haben dann meine ID genommen und auch meine Kreditkarte und ich bin dann quasi auch für die verantwortlich. Also
wir beiden, wenn die jetzt ihr Zimmer zerlegen.
Genau, richtig. Ich habe schon zu beiden gesagt, es wäre echt mega geil, wenn ihr nicht die Minibar plündern würdet, weil ungefähr so, weiß ich, so ein Snack kostet nur so $20 oder $30, genauso wie ein Kaffee hier so $16 kostet und Wasser $15.
Alter.
Und das Ganze ist mit Sensoren. Sobald du die M&Ms nur rausnimmst,
Ja,
it's over.
kenne
Also,
ich.
genau
Ja.
richtig. Also, oh Mann, ey.
Wild. Okay, also wir werden später auf jeden Fall noch einiges über Vegas sprechen, weil ich war auch noch nie in Vegas. Du bist jetzt das erste Mal. Wir haben möglicherweise irgendwann ein Expansion-Team dort. Ich habe gesehen, du hast Gary Payton getroffen, du warst beim Cup-Halbfinale. Also es gibt eine Menge, worüber wir reden wollen, aber also die Leute haben
Jetzt,
eingeschaltet heute safe
Dennis.
für das Dennis-Thema.
Ist
Dennis
was
Schröder.
passiert die letzten Tage? Ich habe es nicht mitbekommen.
Ja,
Hol mich mal
das
ab.
wäre. Das ist gar keine Starting-Five-Frage, oder das wäre echt eine Frage von mir gewesen. Wie hast du es denn mitbekommen? Weil ich habe mich zu Hause gerade auf die Couch gesetzt, habe angefangen, das Cup-Halbfinale zu gucken, Bucks, Hawks, und plötzlich kommen diese Meldungen rein bei Insta. Die ganze Zeit kriege ich DMs, Dennis, 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 Dennis. Und dann geht mein WhatsApp los und dann habe ich gemerkt, oh shit, Dennis wurde getradet, okay. Habe mir das alles angeguckt und dann habe ich immer mal wieder in deine Story geguckt und da war aber still. Und dann habe ich
Ja.
mir gedacht, ey, kriegt der das überhaupt mit? Aber safe kriegt er das mit. Und dann habe ich mir eigentlich nur gedacht, ja gut, wahrscheinlich, ich kenne das aus NBA-Arenen, manchmal kriegt man da einfach kein Signal, kein gutes Netz, um irgendwas hochzuladen. Und dann dachte ich, okay, du bist vielleicht in dieser blöden Situation, dass du zwar weißt, Dennis wurde gerade getradet, aber du kannst wahrscheinlich einfach nichts posten. War das der Fall oder was genau war denn?
Nee, also erstmal Shoutout an die T-Mobile Arena hier. Sie werden ihrem Namen gerecht. Du hast hier wunderbares WLAN in der Halle, ohne
Okay,
Probleme.
geil. Ja,
Aber
okay.
ich, genau, ich habe tatsächlich es taktisch dieses Mal eigentlich so gemacht. Ich habe alles aufgenommen und gefilmt. Und du kennst es dann auch, wenn du das dann irgendwie in der Nacht postest um 2, 3 Uhr, kriegt das ja kaum jemand mit. Ich habe mir gedacht, ich poste das
Das
dann am
stimmt.
nächsten Tag.
Ja.
Deswegen war es in meiner Story auch so still. Ich habe es dann mitbekommen, weil ich war die ganze Zeit nicht am Handy und habe dann aber mir nochmal den Blog von Giannis anschauen wollen in der
Ja.
Replay und bin auf
Ja.
Insta und NBA hat das dann noch gepostet, dann bin ich nur eins weiter runter und dann habe ich nur schon gelesen, Dennis on his way to San Francisco, weiß ich
Ja,
nicht, keine
ja,
Ahnung was.
ja.
Ich war aber jetzt auch gar nicht so überrascht, weil wir beide haben es die letzten
Ey, wir haben es
1,5 Wochen,
gecallt. Wir haben
genau.
es einfach gecallt. Seien wir doch ehrlich, komm.
Ja, genau richtig. Also wir beide haben gesagt, das ist ein möglicher Trade, der Anthony Melton gegen Dennis Schröder und noch vielleicht irgendwie 2, 3 Second-Round-Picks. Björn wollte vielleicht noch einen First-Round-Pick haben, der wurde es letztendlich dann doch nicht. Sehr, sehr
Ja.
spannend. Also wie die Leute das auch eingeordnet haben. Manche lieben es, manche sagen, der Fit passt überhaupt nicht, manche sagen, für die Nets war das viel zu wenig, können wir gleich über alles gerne drüber sprechen. Aber ich habe
Ja.
das natürlich mitbekommen, weil tatsächlich auch, muss man sagen, die Deutschen haben so ein Standing mittlerweile in der NBA, dass auch die Leute um mich herum das mitbekommen haben. Also man hat das gesehen, also dass die Leute um dich herum eigentlich sowieso die ganze Zeit am Gamblen sind. Der eine hat FanDuel auf, der andere hat das auf. Du denkst dir so,
Ja,
Alter,
krass.
während dem Spiel sind die da irgendwie am Setzen, keine Ahnung, over, under, was macht die Angst? 30 Punkte, unter 30 Punkte. Du denkst dir so, Mann, wo bin ich hier nur
Das
gelandet?
ist so wild. Ja.
Genau, aber ich habe es auf jeden Fall mitbekommen und ich hatte auch Netz in der Halle, aber ich habe einfach diesmal gesagt, ich lade das am nächsten Tag in Ruhe hoch und
Okay.
genau, deswegen war es so still.
Ja. Nee, aber geil. Ja, Dennis zu den Warriors, damit spielt er jetzt mit dem nächsten All-Time-Great zusammen. Also das muss man erstmal sagen. Ich meine, der hat jetzt zweimal mit LeBron zusammenspielen dürfen in unterschiedlichen Abständen mit den Lakers und jetzt dann noch mit Curry. Dann hat er in seiner Karriere schon mit Chris Paul zusammengespielt. Also der hat schon auch wirklich die heftigsten Teammates, so die du haben kannst. SGA war damals natürlich noch nicht der SGA von heute, aber auch mit dem hat er gespielt. Ist schon verrückt und bestimmt, wenn man durch seine ganze Karriere geht, findet man noch ein paar All-Time-Greats. Ja, komm, ich frage dich einfach mal direkt heraus, wie findest du jetzt den Fit? Dennis, bei den Warriors, funktioniert es? Ist der Backcourt dadurch zu klein oder ist er die perfekte Ergänzung zu Curry? Wie siehst du das?
Ich finde diesen Deal mega, denn D'Anthony Melton hat eine Season-Ending-Injury, bedeutet ist komplett raus, bedeutet da hat ja sowieso Tiefe gefehlt. Und da
Ja.
muss man ja leider sagen, dass Brandon Podziemski echt eine sehr, sehr schlechte Saison spielt.
Ist so, ja.
Egal ob von der Punkteausbeute her, von den Quoten, auch das Decision-Making ist nicht gerade eben das Beste. Er hat heute Nacht auch gegen die Mavs wieder oder für euch gestern Nacht gegen die Mavs wieder ein paar Mal unglücklich ausgesehen. Und da muss man einfach ehrlich sein, man braucht da gar nicht drüber diskutieren. Da kommt ein Dennis Schröder mit überragenden Quoten, mit seinen ganzen Playmaking-Skills. Steve Kerr hat auch gesagt, er freut sich richtig auf Dennis Schröder. Das ist einfach ein Fighter, es ist ein Zocker,
Ja,
es ist jemand, der
ja.
im Pick and Roll einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und einfach Playmaking mit reinbringt. Und ich bin ehrlicherweise, was den Fit anbelangt, ich sage jetzt nicht, dass es perfekt funktionieren wird von Anfang an, aber ich sehe nicht, warum Dennis diesem Team nicht weiterhelfen soll mit seiner Defense, mit seinem Playmaking. Und Dennis ist, glaube ich, so ein geiler Teammate. Also ich glaube, dass wirklich Stephen Curry, Draymond und Steve Kerr und alle sich einfach freuen, weil die kennen ihn halt auch wirklich von den Fieber-Games. Steve Kerr hat ja gesagt, ey, ich habe mit Dennis gesprochen, habe ihm gesagt, jetzt hast du mir auf 3 Kontinenten in den Arsch getreten. Ist er so ein bisschen auf...
Steve Kerr ist der GOAT.
Ja, genau, richtig. Und deswegen, ich mag es total. Und für den deutschen Markt und auch die deutsche Berichterstattung ist es natürlich geil. Dennis Schröder spielt mit Stephen Curry, sind wir doch mal ehrlich. Ihr merkt es in meiner Reaktion, ich bin ziemlich begeistert. Mhm. Ich bin gespannt, wie es Björn einordnet. Siehst es du ähnlich oder hast du mehr Fragezeichen?
Also man muss erstmal festhalten, dass wer da kommt mit Dennis, ne? Weil Dennis ist halt wirklich mittlerweile ein gestandener NBA-Veteran, aber vor allem halt ein überragender internationaler Spieler. Und die ganzen Amis und NBA-Vertreter und so, die haben auch mitbekommen, was die letzten 3 Jahre in der Nazio abgegangen ist. Und da haben wir gesehen, Dennis bei der Eurobasket, Dennis Weltmeister MVP, Dennis bei Olympia. Das war halt immer einer der besten Spieler, wenn nicht der beste Spieler des Turniers. Die Defense hast du angesprochen, er schießt den Ball unglaublich gut dieses Jahr. Ich glaube 38%, 39%. Bei den Warriors fallen, ich weiß nicht, ob es die Leute wissen, aber bei den Warriors fallen immer ein paar Dreier weg für den einen oder anderen. Also ich glaube, da kann er auf jeden Fall ordentlich shooten. Und ich finde es so geil, dass es einfach, es ist so eine Veteranenrolle, so perfekt für ihn, weil er kommt da nicht hin und soll das Team führen. Er kommt da einfach nur hin, bring mir guten, effizienten Skill. Ja, gib mir vernünftige Guard-Defense, pressure mir gerne auch mal den gegnerischen Guard übers ganze Feld. Nichts anderes hat er jetzt in Brooklyn gemacht die ganze Zeit. Dafür fittet das perfekt. Dann splash mir bitte ein paar freie Dreier, wenn Curry komplett unter Druck gesetzt wird. Okay, kein Thema. Und wenn Curry mal auf der Bank ist und wir brauchen ein bisschen Playmaking, ein bisschen Pick and Roll, dann mach mir das bitte, ohne zu viele Turnover zu produzieren. Und auch das kann Dennis. Also dafür ist es meiner Meinung nach wirklich perfekt. Er passt da sehr, sehr gut rein. Das Einzige, was man halt sagen muss, nur durch den Dennis-Fit wird Golden State jetzt trotzdem kein Contender. Da muss noch mehr passieren und darüber reden wir gleich. Aber das ist vielleicht noch entscheidend. Die Leute tun so, ja, wegen dem Dennis-Trade ist man jetzt Contender, ja oder nein. Der Dennis-Trade hat mit dem Contender-Status noch nicht so viel zu tun. Da müssen noch 2, 3 andere Stellschrauben gedreht werden.
Genau, ich würde sagen, das war jetzt in dem Fall einfach mal, dass beide sich einen Gefallen getan haben. Die Warriors konnten die Anthony Melton loswerden und haben da jetzt 3 Second-Round-Picks mit draufgepackt, die ja sowieso überhaupt nicht jucken. Und auf der anderen Seite muss man trotz allem sagen, selbst wenn ein Spieler so eine gute Saison spielt wie Dennis gerade eben, ein auslaufender Vertrag ist einfach in der NBA heutzutage nichts wert. Da musst du schon... ein Tier-One-Superstar sein, der dann getradet wird und sagt, ich verlängere bei euch 3, 4 Jahre. Yeah. Dann okay, aber wenn es um so einen Spieler geht wie Dennis Schröder, man muss halt echt sagen, für ihn ist es auch hart, man. Jetzt 8 Stationen in den letzten, acht Jahren. Ja. Also wirklich, Dennis spielt die NBA einmal komplett durch.
Das ist der neue Ish Smith. Ich glaube, der war bei 13 Teams oder so.
Wollen wir mal versuchen, ob wir das zusammen hinkriegen? Also er war in Atlanta,
Dennis?
Dann war er bei OKC, dann war er dann bei Boston und dann bei den Lakers oder war er erst bei den Lakers?
Ich glaube, er war erst bei den Lakers.
Dann war er bei Boston, dann war er wieder bei den Lakers, oder?
Nein, er war bei Boston, dann war er bei Houston, dann bei den Lakers, dann bei den Raptors und jetzt bei Brooklyn.
Genau, richtig.
Raptors, Brooklyn und jetzt Warriors. Ja,
ja,
ist schon viel rumgekommen. Aber das ist eben mein Punkt. Ich finde, also damals verstehe ich es ein bisschen mehr noch, weil ich finde, Dennis ist in den letzten 2, 3 Jahren wirklich vor unseren Augen nochmal einfach zu einem viel besseren Spieler geworden. Na, das muss man wirklich mal festhalten. Diese internationalen Turniere haben ihm, glaube ich, so gut getan. Er ist ein viel ruhigerer, viel beständigerer Profi einfach geworden, finde ich, in dem Bereich. Seine Schnelligkeit ist, obwohl er mittlerweile über 30 ist, immer noch nicht weg. Das ist ein unglaublich wichtiger Skill. Dieses erste Schritt ist nicht zu halten. Er ist nicht der beste Finisher dann, klar, weil da fehlt ihm vielleicht ein bisschen die Athletik, der Körper, die Größe einfach, um da wirklich zu finishen. Aber er kann zumindest die Defense auf sich ziehen, Kickout-Pässe spielen, hier und da mal mit einem überraschenden Layup scoren. Er ist einfach ein sehr, sehr guter, beständiger Pro mittlerweile geworden. Und ich glaube, gerade am Anfang seiner Karriere war immer so ein bisschen, ja, was ist er denn? Ist er jetzt ein Franchise-Player, was sie versucht haben in Atlanta, was nicht funktioniert hat? Ist er ein Six-Man? Ist er ein Starter? Ist er ein Six-Man? Das war lange das Thema. Ich glaube, er ist einfach genau in der Mitte davon. Oder kann man sagen, also je nachdem, wie die Warriors, gegen wen sie spielen, glaube ich auch, sehen wir Dennis manchmal von der Bank und manchmal starten. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Er hat Steve Kerr, glaube ich, sogar auch in der PK gesagt. Also ich glaube, Dennis soll erstmal an der Seite von Stephen Curry starten. Und ich denke, dann wird sich so ein bisschen so umverteilen, dass er auch die Second Unit mit anführen wird. Super spannend. Also Dennis könnte für euch, das ist, glaube ich, von Donnerstag auf Freitagnacht in Deutschland gegen die Memphis Grizzlies, könnte er schon sein Debüt geben. Also nice. Das hat Steve Kerr auch gesagt. Er ist jetzt auch schon in San Francisco. Das ist auch so verrückt. Du musst mal überlegen, du wirst dann getradet und dann musst du ja von heute auf morgen sofort deine Sachen packen. Du musst eigentlich erstmal sagen, hey Family, ich bin jetzt erstmal weg. Wir telefonieren dann, wie wir weitermachen. Yeah. So gefühlt. Kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass Alan und die Kinder jetzt von Brooklyn dann gleich mitziehen, weil du weißt ja im Sommer schon wieder gar nicht, wie es weitergeht mit Dennis. Der Vertrag läuft ja aus. Also,
ja, aber so wie wen, also ich gebe dir recht, ich glaube, viele Profis machen das so. Ich erinnere mich, dass Chris Paul das damals mit OKC so gemacht hat, dass seine Familie, glaube ich, in L.A. geblieben und er ist nach OKC gezogen alleine. Aber ich glaube, Dennis, so wie er sich präsentiert hat, ist halt so heavy an der Familie. Ich glaube nicht, dass das dass die nicht mitziehen. Vor allem, und du weißt ja danach auch wieder nicht, wo es hingeht. Ich glaube, die sind dabei und das ist jetzt alles natürlich so ein bisschen über die Familie geredet, was wir jetzt normalerweise nicht so intensiv machen, aber Dennis stellt halt auch viel von der Familie online, deswegen hat man das Gefühl, man kann da so ein bisschen zumindest von außen was sagen. Ich habe auch das Gefühl, dass Alan ihre Rolle immer so verstanden hat, dass sie einfach diejenige ist, die Dennis halt zur Seite steht und ihn bestmöglich supportet. Und das weiß auch jeder, dass das unglaublich viel wert ist. Also wenn du eine Frau an deiner Seite hast, die sich so um dich kümmert und deine Kinder erzieht und so dir den Rücken stärkt, so wie wir das, wie gesagt, mitbekommen über die Vlogs und so, das bedeutet natürlich unglaublich viel. Und ich glaube schon, dass die mitziehen wird.
Ja, ja. Gibt es auch schlechtere Orte als San Francisco, wenn man
definitiv
ganz
ehrlich. Vor allem als Multimillionär. Das ist halt immer das Geile, ne? Also du ziehst halt in der, das ist nicht so wie wenn, irgendwie jemand hat einen 9-to-5-Job und dann heißt es, ey, du musst jetzt von Hannover musst du jetzt runterziehen nach München. Ja, dann ist München halt eine geilere Stadt, okay, aber du musst auch erstmal klarkommen mit den Preisen in München. Genau. Du musst erstmal mit dem Leben und mit der Kultur klarkommen. Und das ist immer ein bisschen leichter, glaube ich, wenn du ein paar Millis auf der Bank hast und sagen kannst, yo, ich kann mir auch einfach alles kaufen, was ich möchte. Ich kann mir das hier richtig geil machen. Also nicht, dass es nicht schwer ist, nicht, dass es nicht belastend ist, aber das ist trotzdem, glaube ich, ganz geil, so als Multimillionär quer durch die USA ständig zu ziehen.
Ja, paar Millis, den muss ich mir merken. Ja. Hilft auf jeden Fall, wenn du ein bisschen Kohle hast. So, jetzt ist natürlich die Frage, das wurde bestätigt, Dennis Schröder wird getradet, ist alles durch, aber es wurde auch gleich hinterhergeschossen von allen US-Medien, die Warriors sind noch nicht fertig. Das bedeutet, es muss ja irgendwie noch was passieren, denn ich glaube, mittlerweile ist uns allen bewusst, die Golden State Warriors sagen, wir haben jetzt vielleicht noch 2-3 Jahre von Stephen Curry auf diesem absoluten Top-Level und wir sind es ihm vielleicht auch einfach schuldig zu sagen, wir müssen competen, egal was wir dafür vielleicht tun müssen. Das Einzige ist bloß, anscheinend Jonathan Kuminga hat irgendwie schon die Plakette untouchable, also sie wollen ihn anscheinend ja jetzt auch nicht irgendwie, oder es gab ja, glaube ich, auch Gespräche Jonathan Kuminga gegen Cameron Johnson, das wollten sie jetzt dann letztendlich nicht machen. Jetzt ist die Frage, was machst du denn jetzt noch, weil du musst ja Spieler wie Wiggins oder einen Buddy Hield hast du ja gerade eben erst geholt, den gibst du ja nicht ab, so und Draymond gibst du nicht ab, dann bleiben im Endeffekt ja nur Wiggins, Jonathan Kuminga, Puchemski, Gary Payton und Kevon Looney. Also irgendwie was musst du ja jetzt zaubern. Und ich bleib trotzdem dabei, wenn du da jetzt einen Jimmy Butler holst, dann bist du trotzdem kein Contender. Das ist irgendwie nicht der Go-To-Move, finde ich, den die Warriors jetzt machen müssen.
Ich glaube, die Warriors pokern gerade einfach nur, indem sie Kuminga als untouchable darstellen. Also die haben den in die Starting Five geholt, damit er sich da gut präsentieren kann. Viele Würfe, viele Aktionen, damit die ganzen GMs in der NBA den sehen. Und das jetzt auch zu sagen, ja, wir sind schon bereit zu traden, aber Kuminga ist schon untouchable, weil den valuen wir ja so krass. Ich sehe alles als Pokerspiel. Also wenn ich die Karriere von Steph Curry gerade vergolden kann, sorry, dann scheiße ich auf Kuminga. Das ist ein gutes, junges Talent, der sich jetzt aber auch in vielen Jahren noch nicht auf dem Level beweisen konnte, wie sie das möchten. Die wollen eigentlich, dass Kuminga der dominante Scorer ist neben Curry. Derjenige, der aus dem Dribbling kreieren kann, wenn mal gar nichts geht in der Possession. Und sorry, das ist Kuminga noch nicht. Das ist er einfach noch nicht. Und vielleicht wird er das nie, vielleicht wird er das bei einem anderen Team. Man muss auch nicht den Druck zu sehr aufbauen auf solche Jungs, aber nee. Also meiner Meinung nach ist es Pokern. Die pokern und sagen, Kuminga, präsentier dich. Und dann kam doch der unerwartetste Deal und den mussten wir dann annehmen. Weil sonst, wie du sagst, sie haben ja nichts. Also Wiggins wirfst du eigentlich hauptsächlich rein wegen dem Vertrag, weil das eine Menge
machen
kann. Ja, du kannst so Moses Moody traden, den kannst du aber erst ab 7.1. traden, sehe ich gerade. Der hat eine Trade Restriction bis 7.1. Dann geht das. Ach so, aber warte mal, das ist eine US-Seite. Ist das dann 1.7.?
Nee, der ist komplett, der ist für die ganze Saison, du kannst ihn die ganze Saison nicht traden, ne? Der okay, Moses Moody ist nicht tradable. Ja, gut, genau.
Ja, klar, weil bei mir steht 7.1., aber US ist ein anderes System. Ja, ich sag, Kuminga geht. Ich sag, Kuminga wird in den Trade reingeworfen, wenn das richtige Angebot kommt. Der ist nicht untouchable. Niemand ist untouchable außer Steph und Draymond.
Ja, ich muss auch sagen, dass Kuminga ihnen gerade auch den Gefallen tut. Also jetzt auch gegen die gegen die Mavs, das war ein Wahnsinnsspiel. Ich habe dazu nichts gemacht. Schaut es euch an. Björn hat da eine Show dazu gemacht. Wie hast du es genannt? War Sick, glaube ich. Genau, Warriors gegen Mavs war Sick. War ja bloß...
Rekordnacht genau. Bei Warriors Mavs, habe ich gesagt.
Erklär mich nochmal ganz kurz. Was war der Rekord? Ich glaube, die Warriors haben einen Rekord für die meisten Dreier, oder? In ihrem war das aber Franchise-Rekord?
Ich glaube, die meisten getroffenen Dreier von zwei Teams ever. Also ich glaube, die haben zusammen, beide Mannschaften zusammen 48 Dreier getroffen. Und das Spiel ging ja auch in normaler Spielzeit irgendwie aus 140, 130 oder so. Also es war ja absurd. Die Mavs haben ja alles getroffen. Und dann guckst du in den Boxscore und die Warriors haben sogar noch besser von der Dreierlinie getroffen als die Mavs. Also es war komplett insane. Doncic ist reingestartet, das Spiel irgendwie 8 von 8. Also das war Wahnsinn.
Ja. Genau, also Kuminga, ich wollte eigentlich nur sagen, Kuminga tut ihnen jetzt auch gerade eben den Gefallen, hat auch da gute Quoten aufgelegt mit wirklich wenig Würfen. Ich glaube auch nicht, dass Kuminga untouchable ist und Björn und ich, wir haben es ja auch schon mal vor 1,5, 2 Wochen besprochen, dass wir haben darüber diskutiert, warum die Warriors jetzt ausgerechnet Draymond rausnehmen. Draymond hat, glaube ich, in diesem Spiel auch 5 von 8 getroffen, oder? Habe ich das richtig im Kopf gehabt?
Ja, 5 von 9, glaube ich.
5 von 9, genau.
Ja,
das ist wirklich. Also jetzt ist halt noch die Frage, Björn und ich, wir haben ja schon über dieses Paket gesprochen mit Cameron Johnson und Dorian Finney-Smith. Die Nets sind natürlich absolut trade-willig, sage ich mal. Das haben sie jetzt auch bewiesen, indem man Dennis Schröder, also im Endeffekt hat jetzt Sean Marks so ein bisschen das grüne Licht gegeben und gesagt, ja Leute, ihr habt recht, okay, wir gehen jetzt in den Tanking-Mode. Wir haben es jetzt so lange so ein bisschen so getan, als na, mal gucken, vielleicht ist die Saison doch irgendwie ganz cool. Und alle haben immer so, alle, die wirklich so sich mit diesem Business auskennen, haben gesagt, Sean Marks, laber uns nicht einen vor, Mann. Wir wissen ganz genau, dass ihr noch in den Tanking-Mode geht. Und da muss man einfach ehrlich sein, ich glaube, dass das Ding noch nicht ganz durch ist mit den Nets. Ich kann mir echt vorstellen, dass die doch noch weiter diskutieren und sprechen, weil mir fällt einfach gerade eben aktuell kein anderes Team ein. Hast du noch irgendein Team, wo du sagst, mit denen können die Warriors traden und bekommen vor allen Dingen auch noch mal mehr Tiefe und vor allen Dingen das, was sie auch brauchen, vielleicht noch mal einen Wingplayer, der vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Scoring-Vielfalt mitbringt. Wir beide sind ein großer Fan von Cameron Johnson, aber mir fällt gerade eben kein perfekterer Trade-Partner ein, als wirklich die Brooklyn Nets in der Western Conference. Tradet kaum jemand mit dir, weil alle sind irgendwie so, oh, Playoffs ist schon irgendwie greifbar. Und in der Eastern Conference gefallen mir die Nets einfach am besten, aber vielleicht hast du noch irgendeine Franchise, wo du sagst, jo, die könnte ich mir noch vorstellen.
Also ich habe gerade erstmal so ein bisschen nach den Stars sozusagen geguckt, die jetzt getradet werden können und wollen. Ich lese einfach mal vor, also da du hast D'Lo, du hast Jimmy Butler, du hast Julius Randle, der so ein bisschen auf dem Trade-Block angeblich steht von Seiten Minnesota. Ich weiß nicht, ob es da offizielle Berichte gibt vom Mini, wahrscheinlich eher nicht, aber kann man sich trotzdem gut vorstellen. Und dann hat Zach LaVine und Brandon Ingram. Und ich war jetzt ehrlich gesagt, weil ich das heute oder gestern auch gelesen habe, die Pelicans sind wohl sehr bereit für den Ausverkauf.
Also ja, habe ich auch gelesen,
Die haben jetzt, glaube ich, auch eingesehen, so, ja, okay, wir stehen 5-20 in der Western Conference, wir kommen da ja nie mehr raus. Lass mal voll auf Trade gehen und junge Talente. Und die haben natürlich schon den ein oder anderen Spieler. Ich meine, die haben einen CJ McCollum, die haben einen DeJounte Murray, der spannend ist, die haben einen Brandon Ingram, der spannend ist. Also da gibt's schon einiges so. Und die haben wohl gesagt, ich glaube, alle außer Trey Murphy, Misi und Herb Jones oder so sind touchable. Das sind die einzigen 2, 3, die untouchable sind. Alle anderen könnt ihr haben. Und das ist schon...
Ja, sag mal, wer ist dadurch auch touchable? Den Namen hast du noch nicht genannt.
Ja, Zion, aber der spielt halt nicht.
Ja, nee, aber ich will einfach nur mal für euch auch reinwerfen, dass anscheinend bei Zion jetzt dann auch irgendwann die Pelicans sagen, ey, für uns ist das Ding, Björn hat das schon seit 2-3 Wochen immer wieder gesagt, ey, ich glaube, das Ding ist durch und Björn hat recht, Mann, das Ding ist, glaube ich, die Pelicans sagen, wir müssen jetzt wieder 2 Schritte zurück machen, das bringt hier gar nichts, yeah, mit diesem Team, gewinnen, yeah, wir keinen Blumentopf in der Western Conference. Ja, echt spannend. Ja, Pelicans könnte ich mir auch noch gut vorstellen, vor allem Brandon Ingram hat auch einen auslaufenden Vertrag, deswegen ist der vielleicht auch nicht so mega teuer, aber ich gebe halt den Pelicans bestimmt nicht Jonathan Kuminga. Da müssen die Pelicans dann schon rausrücken. Also da müsste dann Brandon Ingram kommen und weiß ich nicht.
Du hast halt jetzt schon Dennis geholt. Das heißt, es macht jetzt nicht wirklich Sinn, irgendwie noch DeJounte zu bekommen. Ich glaube, DeJounte verdient auch relativ viel. Also das ist alles halt auch ein bisschen teuer natürlich jetzt mit. Du hast dich auf Guard jetzt schon ziemlich festgesetzt. Also du hast jetzt Dennis und du hast Curry. So, das ist dein Backcourt. Jetzt ist die Frage, was kriegst du für Wiggins und für Kuminga? Ich finde Brandon Ingram eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil er dir halt direkt, wie sagt man, ja, direkt Leistung zeigen kann. Ne, der kann halt wirklich seinen eigenen Wurf, der ist quasi das, was Kuminga wünscht, er wäre. Das ist ein langer Forward, der sich selber alles kreieren kann. Und das wäre natürlich Wahnsinn, wenn Kuminga das heutzutage schon wäre. Er ist es aber nicht. Tradest du jetzt aber dann für, wer ist er hier für Brandon Ingram? Weiß ich nicht. Ist schwierig.
Aber glaubst du nicht, dass man vielleicht doch die Möglichkeit hätte auf Herb Jones oder Trey Murphy, wenn man Kuminga wirklich mit rein wirft? Weil ich würde dann zu den Pelicans sagen, glaubst du nicht, dass also, du die...
Ich wusste nicht, dass da jetzt ein ganzer Trade kommt, den wollte ich dir nicht kaputt machen, aber ich glaube, die Pelicans sagen sofort nein bei den beiden.
Na, ich habe noch gar keinen Trade gebastelt, ich bin aber gerade mal auf die Trade-Seite, mir das überhaupt anzugucken. Weil ich schaue jetzt gerade mal, Wiggins verdient 26,2 Millionen. Okay, dann haben wir einen Brandon Ingram, der verdient 36 Millionen. Das ist schon mal okay. Dann müsstest du halt wahrscheinlich irgendwie so wie immer Kevon Looney und so weiter mit reinpacken. Ich packe mal noch Jonathan Kuminga mit. Björn und ich, wir basteln jetzt. Wenn der so kommen sollte am Ende, dann bitte rausschneiden. Ja, aber das ist, nee, also dann sage ich, dann trade ich nicht. Weil wenn ich nicht zumindest irgendwie Trey Murphy bekomme, dann ist mir einfach, dann ist mir Brandon Ingram zu wenig. Dafür, dass ich dann Andrew Wiggins und Jonathan Kuminga abgebe.
Das ja, stimmt. Ja. Nee, ist ein guter Punkt. Also das ist eben jetzt genau die Frage. Und insgesamt ist ja auch die Frage, macht die oder brauchen die Warriors unbedingt diesen Wing, über den wir beide dauernd reden? Oder ist
Center.
Jetzt auch das Thema Big Man? Und dazu habe ich was mitgebracht, das würde ich dir gerne einmal vorlesen, weil ich fand es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das war ein Kommentar heute unter meinem Video, weil ich da einfach mal die offene Frage quasi gestellt habe, ey Leute, was denkt ihr denn, was fehlt den Warriors? So, ist es ein Wing, ist es ein Guard? Und dann war der coole Satz oder ein cooler Kommentar, also auch ein bisschen länger, von einem User, der ist Hamburg, der sagt, ich finde, dass die Warriors schon einen Big brauchen. Dieses Argument, ja, sie haben ihre Championships immer mit Smallball gewonnen, zieht meiner Meinung nach nicht. Denn 2015 bis 2019 hatten sie mit das größte Team aller Zeiten. Also er meint, glaube ich, in Sachen Greatness. Peak Curry, Peak Durant, Prime Clay und Prime Draymond Green. Natürlich gewinnst du bei den Rahmenbedingungen Championships auch, wenn du keinen großen Big hast. 2022 haben sie auch gewonnen, aber man muss auch sagen, dass die Competition im Westen seitdem noch viel besser geworden ist. Wir haben seitdem OKC, die Timberwolves, die Rockets, KD, Suns, Mavs, Kings, als auch die Spurs mit dabei, die alle so viel besser geworden sind seit dem Championship-Jahr der Warriors. Und ja, selbst wenn sie ein Big bekommen, sind sie trotzdem kein Contender, wenn sie etwas brauchen, dann ist es ein Big. Also sein ganzes Thema ist, diese ganze Small-Ball-Situation damals bei den Warriors, das lag halt auch daran, dass sie einfach das greatest Team of all time waren. Und heutzutage sind sie das lange nicht mehr. Und vielleicht brauchst du dann doch, um den Westen zu überleben, einen Big. Ne? Ja. Weil du musst ja gegen Minnesota ran, du musst gegen OKC ran, die sehr big jetzt geworden sind plötzlich. Du hast die Lakers mit AD, also du hast schon viele Teams, die big einfach sind. Minnesota, habe ich glaube ich schon gesagt, ja.
Ja, ich würde dagegen argumentieren, also gute Argumentation von ihm, ich würde mal dagegen argumentieren, dass es nicht nur darum geht, um die Klasse im Team, sondern es geht auch um das System, was die Warriors spielen. Ja. Und wir haben in den letzten Jahren tatsächlich einfach viele Center gesehen, die da gescheitert sind, die dieses System von Steve Kerr einfach nicht umsetzen konnten. Ich erinnere euch bloß an einen frustrierten Stephen Curry, der James Wiseman angesehen hat, hat gesagt, hey, Junge, du kannst nicht. Und James Wiseman ist jetzt natürlich das absolute Katastrophenbeispiel. Ja. Aber deswegen waren es auch einfach meistens irgendwie ich würde mal echt sagen, so Tier 2, Tier 3 Center, die eine Sache gut konnten, und zwar den Ball gut bewegen. Und deswegen bin ich auch nicht so der Mega-Fan von zum Beispiel einem Vucevic. Natürlich kommt da nochmal ein 2010-Typ oder ein Miles Turner. Natürlich bringt der da nochmal Spacing. Aber ich hätte gerade eben lieber solche Spieler wie, ich will jetzt unsere Deutschen nicht zu krass in den Himmel loben, aber Entschuldigung, aber so Spieler wie Isaiah Hartenstein oder Moritz Wagner, die verstehen, wie man aus dem Short-Roll heraus den Ball spielt, wie man sich bewegt, wie man gute Screens stellt. Mhm. Vielleicht kommen ja auch die Warriors und holen jetzt noch Moritz Wagner. Oder vielleicht gibt's ja die Pelicans-Deal mit Daniel Theis, you never know. genau.
Das wäre crazy. Boah, stell dir mal vor.
Bei die Moritz Magic. Wagner meinst du jetzt, stell dir mal vor.
Ja, ja, ja.
Ach so.
Also das wäre richtig geil vom Fit. Ich glaube, der würde den Warriors eine Menge bringen. Aber halt, ich glaube, jeder Deutsche, vor allem jetzt auch, wo die Doku jetzt rausgekommen ist, ich glaube, jeder Deutsche will einfach sehen, dass Mo und Franz zusammenbleiben.
Ja, ja.
Bei diesem Team, ey. Und wenn du auch diese Verhandlungen siehst hinter den Kulissen und dann sagt Mo auch so, der ist so gefangen zwischen zwei Stühlen, weil er sagt auch so, ey, guck mal, ich will kein Babysitter sein. Ich will nicht, dass die Magic mich signen, nur weil ich Franz Bruder bin. Aber ich brauche auch meine Anerkennung und ich brauche über 10 Millionen nicht, weil ich unbedingt Kohle haben will. Ich will nicht die Millis haben, sondern ich will einfach, ich will meine Anerkennung. Das ist so, also die Doku auf jeden Fall weiterhin Empfehlung. Aber ja, ich glaube, Mo würde den Warriors enorm helfen.
Das auf jeden Fall. Hey, Mo hat sich, finde ich, in dieser Saison seinen Stand in der NBA mehr als nur verdient. Der hat jetzt wieder ein Career High gegen die Knicks, 32 Punkte. Das ist für mich einer der besten Sixth Men in der Liga. Der muss sich da wirklich nicht verstecken. Also für mich sind es gerade eben vielleicht wirklich Peyton Pritchard, DeAndre Hunter und dann Moritz Wagner. Der ist natürlich nochmal mehr Verantwortung übernehmen muss dadurch, dass halt auch einfach Paolo Mancaro und Franz beide raus sind. Aber ich glaube, ja, das wird nicht passieren. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Dennis Schröder und Moritz Wagner mit Stephen Curry und Draymond. Ey, ich glaube, dann sehen wir wirklich absoluten Peak-Einschaltquoten aus Deutschland.
Ja, weil das
genau. Also ihr seht schon, das ist gar nicht so leicht. Und ich bin auch echt gespannt, worauf gehen die Warriors? Also gehen sie eher auf den, wir brauchen auf dem Flügel nochmal mehr Qualität und Tiefe, was ja so ein bisschen unser Gedanke wäre hinter Cameron Johnson und Dorian Finney-Smith. Oder machen sie dann doch nochmal einen Move für den Center? Aber ich behaupte, welchen Center sollst du holen, der dich dann zum Contender macht? Ich sehe es einfach nicht.
Ich wüsste, welcher Center, der ist aber absolut untouchable, also der, vor allem, weil er genau von einem, nein, sondern weil er auch genau von einem direkten Gegner quasi kommt. Aber weißt du, wer Wiseman hätte werden sollen in der NBA? Wenn du heute in die NBA guckst und sagst, ey, wenn Wiseman sich so entwickelt hätte, wie sich das alle gewünscht hätten, ich glaube, der hätte Derek Lively sein sollen. Derek Lively. Beweglicher Big, kann fangen, kann den Ball aber auch bewegen, unglaublich vertikales Spacing, guter Blocksteller und das war's, mehr musst du nicht sein, aber einfach gute Hände und fang den Alley, wenn sie Steph doppeln, weißt du? Und ich glaube, Lively wäre so perfekt bei den Warriors, so ein athletischer, langer, junger Wing ohne Ego, nicht Wing Big, aber ja, werden sie natürlich jetzt nicht kriegen, weil Dallas sagt, seid ihr bestimmt, ihr denkt, wir machen euch jetzt absichtlich besser, nee. Ich bin bei dir. Also dieses ganze Big-Man-System oder das System der Warriors ist nicht unbedingt für Big-Man ausgelegt. Du spielst da wirklich die dritte Geige eigentlich als Big-Man. Deswegen funktioniert auch so ein Kevon Looney eigentlich sehr, sehr gut, weil der halt völlig okay ist damit, dass er diese Rolle spielt. Aber ja, es wäre schwer für die, vor allem diese Stars, die du angesprochen hast, also Vucevic oder Miles Turner, ey, also wenn die in dem System spielen, die sagen ja, Leute, ich brauche schon ein bisschen häufiger den Ball. Also ich bin jetzt hier nicht einfach nur stehender Corner und hoffe, ab und zu kommt mal der Ball. Das kann nicht sein. Ja.
Okay, dann sage ich einfach mal, wir lassen uns überraschen. Es bleibt die nächsten Wochen und Monate auf jeden Fall spannend, ja nicht nur bei den Warriors. Es gibt ja, Björn hat gerade eben die Pelicans angesprochen. Wir sind immer noch gespannt, was passiert mit Jimmy Butler und den Miami Heat. Es sickern immer mehr und mehr Medienberichte durch. Die Lakers werden auf jeden Fall einen Move machen. Das haben die letzten Jahre irgendwie schon ein paar Mal gehört und dann gab es keine Moves, oder? Habe ich das richtig abgespeichert?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und ey, weil das halt gerade wirklich überall gehypt wird, lass es uns kurz ansprechen. LeBron zu den Warriors im Trade, teilweise LeBron und Bronny zusammen zu den Warriors im Trade. Ich würde das gerne einmal kurz sagen. Ich habe heute den Joke gebracht. Also was heißt den Joke? Ich sage einfach, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering und ich finde es absolut absurd, dass da dauernd so drüber geredet wird, als hätte das richtig Motion gerade, dieser Trade. Das stimmt einfach nicht. Teilweise lese ich bei renommierten, Plattformen, dass da steht Sources say bla bla bla. Welche Sources? Ey, solange du nicht Shams oder wirklich die Number One, Number Two Beat Reporter in der NBA berichten, ist da mal gar nichts mit Sources. Also LeBron hat in keinster Weise gesagt, er will zu Golden State getradet werden. Die Warriors haben in keinster Weise gesagt, ja, wir hätten gerne LeBron und arbeiten an einem Paket. Das Ding ist im Moment absolut einfach nur ein Phantom. Also klar wäre das witzig und geil, aber es macht eigentlich auch keinen Sinn, weil lass mich mal das sagen, LeBron ist so sehr auf Legacy bedacht. Wenn der jetzt am Ende seiner Karriere, auch wenn es am Ende seiner Karriere ist, Ring Chase bei seinem größten Competitor ever und da wirklich den gleichen Move bringt, den Kevin Durant gebracht hat, nämlich ich gehe zu Curry und gewinne mit Curry den Ring. Weil egal, was passiert in dieser Finals-Serie, das wird Currys Ring sein. Das wird Currys Ring sein und LeBron war dabei. Das wird nicht sein, LeBron James ist der beste Spieler der Welt, weil Curry wird ihm den Arsch retten in einigen Spielen. Und das heißt nicht, dass LeBron schlecht ist, aber so ist einfach das System der Warriors. Meiner Meinung nach passiert das no way.
Vielleicht ist es ja auch Bronny James Ring. Wissen wir ja nicht.
Ja, das weiß ich tatsächlich. Außer es ist der G-League Ring.
Genau. Bastelt mal diesen Trade selber nach, Freunde. Und nicht in der ESPN Trade Machine, sondern geht auf Fanspo oder irgendeine andere Seite und versucht mal mit den neuen CBA-Regeln diesen Trade nachzubasteln. Das wird nicht passieren. Also da hat Björn schon recht. Das ist, du musst ja erstmal den Vertrag von LeBron James matchen. Da musst du ja erstmal auf, keine Ahnung, 50 Millionen kommen. Ja. Genau. Und dann gibt's ja auch einfach mit First und Second Apron. Das ist alles so kompliziert. Aber ey, Podtitel Dennis zu den Warriors Ausrufezeichen, kommen jetzt noch LeBron und Bronny Fragezeichen.
Das ist ein starker Titel, ja. Nee, ich wollte es nur einmal kurz angesprochen haben, weil ich das jetzt viel gelesen habe, aber es gibt halt null Bestätigung. Die Leute feiern einfach diesen Phantom-Trade so hart, dass sie sagen, ey, lass das mal zu einem Thema machen. Es ist halt kein Thema.
Ja, genau. Also nochmal von Björn kurz die richtige Einordnung. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Thema. Björn hat vor dem Pod noch gesagt, ich glaube, Warriors und Dennis wird heute Main Part werden. Und ist es tatsächlich auch so, wir sind schon bei 37 Minuten. Dann würde ich sagen, wenn es für dich okay ist, wir wollten ja noch ein bisschen über den NBA Cup quatschen, Starting Five, machen wir das Thema hier mal zu, oder? Ja. An der Stelle, aber trotz allem, Björn hat ja noch die Starting Five. Sorry, ich wollte gerade mit Patreon und so weiter. Ah, alles gut. Ich bin gerade von der Struktur her, habe ich die Bahn verlassen.
Kein Stress. Ja, okay, wir können in Richtung Starting Five gehen und da reden wir auch auf jeden Fall über den Cup oder die Cup-Halbfinals, die du jetzt gesehen hast. Und Cup-Finale ist dann von Dienstag auf Mittwoch?
Genau, ja.
Von Dienstag auf Mittwoch, genau. Okay, dann fangen wir mal an. Ganz, ganz easy Frage natürlich zum Reinkommen. Wie ist Las Vegas? Also das erste Mal da, man sagt immer, das erschlägt einen. Auf der anderen Seite habe ich auch schon oft gehört, ey, das ist halt nur irgendwie eine Straße in Las Vegas, die so abartig ist und krass ist mit den Casinos. Und dann links und rechts ist eigentlich total eine normale Stadt. Wie ist dein erster Eindruck? Was hast du gesehen von Vegas und ja, wie war es ankommen und alles?
Genau so ist es auch wirklich. Ich bin nach der ersten Nacht bin ich zum Target Center gelaufen, weil ich einfach ein paar Kleinigkeiten einkaufen wollte und bin da wirklich vom Stripe rausgelaufen aus Las Vegas so ein bisschen. Ja. Und wirklich, sobald ihr diese Main Street, den Boulevard verlasst, ist Las Vegas sehr, sehr grau und düster und wenig beeindruckend. Die ganzen Lichter sind dann weg, es sind kleine Gebäude, es sieht einfach nicht schön aus. Man muss wirklich sagen, bewegt euch auf dieser Straße und ihr habt das Gefühl, ihr seid auf einem anderen Planeten. Alles leuchtet, die Hotels sind riesengroß, du wirst wirklich dauerbeschallt. Es stehen auf den Straßen alle 5 Meter Bluetooth-Boxen, die dir Musik um die Ohren ballern, dass du ja nicht aus dieser euphorischen Alles-ist-hier-geil-Stimmung rauskommst. Du hast gar keine Möglichkeit, diesem Ganzen zu entfliehen. Du gehst die Straße entlang, dir kommen immer wieder irgendwelche leicht bekleideten Mädels entgegen mit ihren Federkostümen, die dich aufheitern und sagen, was machst du hier? Lass mal ein Bild machen. Du denkst dir nur so, Alter, wo bin ich hier wirklich?
Wo bin ich hier? Kommt mit 100 Bildern wieder.
genau, richtig. Also, ich finde es auch immer sehr, sehr geil, dass auf jedem Hotel draufsteht Resort and Casino. Ach echt, ihr habt ein Casino? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, du kommst ja wirklich, du landest in Las Vegas und an den Gates, Leuten, Leute, stehen schon die Automaten. Ich habe gedacht, das ist krass. Wirklich krass. Also ich bin wirklich... Genau, richtig. Es ist sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, wenn hier jemand herkommt und sagt, ich möchte einfach mal so Entertainment haben, bedeutet, hier gibt's zig Shows, hier gibt's DJs, Magier, weiß ich nicht was. Es gibt hier kulinarisch alles, Essen ohne Ende, Restaurants, es gibt hier geile Hotels, wenn du hier zocken willst, dann ist es wirklich wie so ein Fantasieurlaub. Du kommst dir wirklich vor, als wenn das so die ganz eigene Welt ist. Wenn man aber das Ganze mal so ein bisschen ausblendet, das ist sogar irgendwie bedrückend. Also dieses Gefühl ist irgendwie so, du fühlst dich wie so in einer Blase. Also deswegen, Las Vegas ist sehr, sehr beeindruckend. Aber wie Björn gesagt hat, sobald du den Stripe verlässt, es ist nur Schein und Sein. Also es ist dann einfach nur wirklich eine, es geht hauptsächlich darum, einfach Kohle zu machen. So ehrlich muss man einfach sein.
Ja, ich meine, also wenn man in die Historie von Las Vegas reingeht, und ich bin jetzt safe kein Historiker bei dem Thema, aber ich glaube, ich weiß ein bisschen was darüber. Soweit ich weiß, wurde diese Stadt wirklich einzig und allein aus dem Grund überhaupt da in die Wüste gebaut, damit man da legal Glücksspiel betreiben kann und damit... Ich weiß nicht mehr, ob es bestimmte GIs waren, die da immer entlang kommen oder bestimmte Händler, was auch immer, dass man die quasi abfängt, bevor sie nach L.A. kommen, um dort dann denen quasi das Geld aus der Tasche zu ziehen durch das Glücksspiel. Das war der einzige Grund, warum die da hingebaut wurde. Und deswegen wirkt diese Stadt auch so absurd quasi, weil sie einfach mitten in der Wüste steht, eine Straße, alles wunderschön. Du sprichst die Resorts und die Hotels an und drumherum halt einfach mehr oder weniger so die... Ja, also die Stadt, die sich drumherum gewachsen hat, aber es geht eigentlich nur darum, irgendwie Kohle zu machen auf diesem Strip und da zu arbeiten. Ja, es ist schon krass. Und wie so oft in den USA muss man halt auch sagen, ich sage ja immer, ey, als Urlaubsdestination mega, das mal alles zu sehen. Aber in jeder US-Stadt, wo ich bisher war, gab es immer diesen Moment, wo ich, wie du sagst, du hast das Gefühl, so du blickst hinter den Vorhang und du denkst dir, okay, das ist aber nicht so geil. Also das ist ja krass, dass hier jetzt zwei Straßen weiter hast du das Gefühl, also hier haben die Leute ja gar nichts mehr. Das ist schon sehr krass. Und dann wird dir aber trotzdem immer dieser amerikanische Traum verkauft von, ey, wir können es alle schaffen und wir sind das beste Land der Welt. Ey, geh mal drei Straßen weiter in Miami vom South Beach und guck dir da die Häuser und die Leute an. Nicht viel American Dream. Und das ist schon eine der in Anführungszeichen geilsten Städte dann in den USA. Das ist schon immer sehr krass. Und Vegas ist da wahrscheinlich das Paradebeispiel dafür.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Björn und ich, wir waren jetzt schon genügend hier und dann irgendwann verfliegt auch so ein bisschen diese rosarote Brille, die man hat, wenn man das erste Mal da ist. Und das hast du eigentlich überall. Egal, ob jetzt in Miami, Los Angeles, New York, auch hier in Las Vegas. Geht mal ein paar Straßen weiter und dann plötzlich ist alles gar nicht mehr so schön. Wenn die Lichter dann mal aus sind, wirklich so eine Metapher, wenn die Lichter da mal aus sind und wechseln und die Musik leiser wird, dann ist alles gar nicht mehr so geil.
Das wirkt echt immer wie in so einem Film, deswegen habe ich vorhin auch Satire gesagt, weil du hast manchmal echt das Gefühl, ey, das ist wie in einem Film, wo dir quasi so der Vorhang, wo dir das einmal gezeigt wird, ey, wir ziehen den Vorhang zurück und dann merkst du so, okay, ist nicht so geil. So fühlt man sich da manchmal wirklich, aber again, ich bleib dabei, also so zum Reisen, sich NBA-Teams angucken, da finde ich, hat man immer eine geile Zeit. Nur wenn man halt jetzt mega oft ist wie wir oder wenn man auch mal richtig lange dort ist, dann fällt einem das schon deutlich mehr auf. Okay, nächste Frage. Du hast jetzt von vielen Eindrücken gesprochen und wir reden jetzt noch gar nicht über das Basketballerische. Was hat dich am meisten beeindruckt? Es können auch die Slot-Machines am Gate sein, weil das ist wahrscheinlich einfach so ein absurder Moment gewesen. Aber was hat dich bisher am meisten beeindruckt? Ist es die Größe der Hotels, der Casinos? Was ist es?
Ja, es sind tatsächlich wirklich die Hotels. Sowas erlebst du, glaube ich, wirklich nur, wenn du in Las Vegas bist. Du gehst rein in diese Hotels und das sind keine Hotels, das sind Irrgärten. Ich habe mich hier schon so oft verlaufen, selbst in meinem eigenen Hotel folge ich noch der Beschilderung, weil ich manchmal nicht mehr weiß, wo die Aufzüge sind. Du kommst dann rein und denkst dir, ich bin noch gerade eben im Hotel. Da sind ungefähr, weiß ich nicht, Restaurants, Fressstände, alles Mögliche. Das sind, also in den Hotels sind ja eigentlich auch Einkaufszentren mit drinnen. Dann die ganzen Slot-Machines. Du wirst wirklich von allen Seiten wirst du Bescheid. Und man muss schon sagen, das ist verrückt. Und am Anfang muss ich da auch erstmal klarkommen, weil ich mit Google Maps, ich navigiere mich und dann denke ich mir, Google Maps sagt ja dann ungefähr alle 5 Minuten, ja, sie müssen jetzt übrigens durch ein Gebäude durchgehen, damit sie weiterkommen. Okay, du gehst durch das Gebäude durch, dann denkst du dir, warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Ich stehe hier gerade eben neben einem Texas Hold'em Tisch, da drüben ist Blackjack, da vorne ist, keine Ahnung, ist irgendwie ein Pizza Hut, ein Starbucks, und er sagt, ja, sie müssen jetzt da vorne durch die Tür, dann sind sie wieder auf der North Street Boulevard. Okay, ich gehe da einfach nur lang und denke mir nur so, hey, das ist, jetzt mittlerweile kenne ich mich ein bisschen aus, aber ich würde schon sagen, die Hotels sind am beeindruckendsten, und was wirklich schön ist, ihr könnt in die Hotels reingehen und keiner möchte da irgendwas von euch. Also solange ihr nicht hochfahren wollt auf die Hotelzimmer, da steht dann immer ein Security-Typ und sagt, bitte Karte zeigen, das muss ich auch in meinem machen, könnt ihr wirklich in alle Hotels reingehen. Die Hotels wären ja dumm. Also wenn du in ein anderes Hotel möchtest zum Zocken, dann sagen die doch nicht, nee, du bleib mal draußen, dein Geld wollen wir nicht. Da sagen alle Hotels, hey, komm rein, zocken, wirst manchmal sogar empfangen. Die sagen, hey, kann man dir irgendwie helfen? Also die Hotels sind schon, sind hier, glaube ich, schon so das, was einem am meisten beeindruckt. Neben den ganzen anderen Caesar Palace und weiß ich nicht, die diese Luft von, diese Wasser, wie nennt man das? Diese Wasserschau. Diese
Fontäne.
Ja, genau, richtig. Die ist natürlich auch beeindruckt. Genau, da bin ich gestern auch vorbeigelaufen. Ja, cool. Aber die Hotels, und ich würde dann fast sagen, wahrscheinlich, ich war leider bei keiner und ich werde es wahrscheinlich auch nicht schaffen, es sind wirklich die Shows. Es sind ja wirklich geile DJs da. Es gibt super geile Auftritte. Also ich würde sagen, wenn ich mal alleine privat hier wäre, dann würde ich echt sagen, kulinarisch einfaches Genießen, sich ein schönes Hotel raussuchen, mal zum Grand Canyon so ein bisschen solche Sachen machen und nebenbei einfach Shows genießen. Ich glaube, dann kann man hier echt eine geile Zeit haben, auch ohne Gambling und ohne Zocken, weil Björn und ich werden das beide ja nicht mögen. Ja? Und ich habe tatsächlich auch noch nicht gezockt und ich werde auch nicht zocken. Ich habe kein Bedürfnis, ich habe nicht mal das Bedürfnis, für $50 mich hinzusetzen und zu zocken, weil mir das irgendwie einfach nichts gibt. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht.
Ja, das ist spannend mit den Hotels. Also ich habe immer gehört, dass die Hotels wirklich mittlerweile so darauf ausgelegt sind, dass wenn Touristen kommen, dass die denen wird quasi jeglicher Anreiz genommen, dass sie überhaupt die Hotel verlassen. So wie du es gerade beschrieben hast, das ist halt unten, das ist keine normale Hotellobby, das ist mehr wie eine Stadt. Da sind tausende Restaurants, tausende verschiedene Casinos, Shows, zu denen du gehen kannst, also in den richtig großen Hotels. Du musst einfach nicht da weg. Das ist wie, ich glaube, das kann man vergleichen mit einem Kreuzfahrtschiff. Die sind auch darauf ausgelegt, halt klar, da kannst du eh nicht woanders hin, aber die sind darauf ausgelegt, dass das wie so eine kleine interne Stadt ist. Und so ist, glaube ich, auch dieses Casino- und Hotel-Lifestyle in den USA. Die sind so gigantisch groß, du gehst gar nicht woanders hin.
Genau so ist es. Ja.
Mega spannende Stadt. Also ich war noch nie da. Vielleicht, wenn sie irgendwann mal eine Expansion haben von der NBA dahin, oder was wir schon oft besprochen haben, wo Siebes sehr heiß immer drauf ist, dass wir vielleicht mal alle zur Summer League gehen. Da hätte ich mal Bock drauf, und das kann man sich vielleicht angucken, oder wenn Team USA Vorbereitung ist, auch immer in Vegas, dass man da vielleicht mal hingeht. Okay, jetzt ist ein bisschen wieder eine größere Frage, weil jetzt kommen wir wirklich mal zum Cup. Du warst jetzt da, du hast dir dann das Game ja dann alleine anschauen müssen, oder die beiden Games. Du hast unter anderem Gary Payton getroffen, was ich sehr geil finde. Da würde mich interessieren, wie kam es zu dem Foto? Und insgesamt, wie waren deine Eindrücke vom Spiel? Über wie war die Crowd zu, wie waren die Spiele live vor Ort? Welcher Spieler hat dich beeindruckt? Gib mir mal so ein Overall-Feeling vom Cup einfach.
Jetzt kommen wir zu dem Negativsten, was ich an Las Vegas, was mir sofort aufgefallen ist. Es gibt hier keine Basketball-Culture. Es gibt hier keine Courts. Es ist wirklich, du kannst hier... Und ich bin wirklich viel gelaufen, wenn ich in den USA bin. Ich gehe eigentlich fast alles zu Fuß. Ich habe noch keinen einzigen Basketballcourt gesehen, Freunde. Das ist unvorstellbar. Und so hat sich das auch in der Halle dann ein klein wenig angefühlt. Die Stimmung war am Anfang super tot. Gott sei Dank sind die Atlanta Hawks-Fans dann aufgewacht und haben dann Stimmung gemacht, haben auch so ein bisschen Giannis als Anheizer genommen. Aber jedes Mal, wenn Giannis an der Freiwurflinie stand, haben die sich gedacht, okay, wir zählen jetzt einfach hoch, weil du immer Ewigkeiten brauchst. Und dann sind die Bucks-Fans auch ein bisschen sauer geworden. Und so hat sich das dann ein bisschen hochgeschaukelt. Yeah. Aber ich glaube, es bleibt ein großes Thema, ob Las Vegas als Austragungsort für den NBA Cup die perfekte Austragungsstätte ist oder ob man das umgestaltet und sagt, vielleicht der Gewinner vom NBA Cup ist im kommenden Jahr der Veranstalter.
Gastgeber,
genau, der Gastgeber. Genau, also das erstmal stimmungstechnisch, das kannst du halt nicht vergleichen mit einer Homecrowd. Das ist natürlich da treffen halt einfach zu viele neutrale Fans auch aufeinander, als dass da irgendwie dann die mega krasse Stimmung entsteht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es beim Championship Game ist, ob es da ein bisschen intensiver ist, weil da geht es ja auch um den Titel. Kurz zu Gary Payton, das ist passiert, das war gestern der Creator Cup und also für euch, die US-Creator haben gegeneinander gespielt, war ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch von der Stimmung und von den Leuten, die da waren. Aber dadurch hatte ich natürlich irgendwie doch einen besseren Access. Und da war jemand von der NBA, der hatte Access zu allem und der hat mich dann quasi eskortiert. Der hatte auf seiner Akkreditierung so ein E für, der kann jeden überall hinbringen. Und der hat mich tatsächlich dann übers Feld begleitet und ich durfte dann auch aufs Feld, durfte dann ein Bild machen. Und dann er so, hey, da hinten steht Gary Payton, hast du Bock? Und ich so, ich bin dann echt, ich bin nervös geworden, weil ich mir dann so dachte, ja, okay, auf jeden Fall, aber das ist dann schon nochmal was anderes. Also wenn du nicht vor irgendwie, keine Ahnung, irgendeinem Dulli stehst, sondern Gary Payton, aber der war dann super nett und freundlich. Also da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Die meisten ehemaligen NBA-Spieler sind da eigentlich immer, also der hat mir zu keiner Sekunde das Gefühl gegeben, wer bin ich jetzt? So.
Ja,
vielleicht hat er sich das gedacht, kann ja sein. Aber auf jeden Fall ganz kurz mit ihm gequatscht, habe dann natürlich nach einem Bild gefragt. Auch wenn ich das immer ungern mag, weil ich die Leute nicht nerven möchte. Genau, so ist es zum Bild gekommen. Und zu den Spielern, was hat mich am meisten beeindruckt? Also als allererstes ist mir mal aufgefallen, was Trae Young für ein krankes Ballhandling hat. Also das ist live. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Trae Young-Fan, aber ich bin wirklich da gesessen und habe mir gedacht, gib einfach Trae Young bitte den Ball. Gib Trae Young bitte den Ball. Ja, und habe mir dann aber auch gedacht, Mann, Trae, du könntest noch viel mehr machen. Dir fehlt irgendwie so die letzte Konsequenz in den letzten ein, zwei Aktionen. Der hat wirklich ein Ballhandling. Das ist atemberaubend. Ja, und es ist natürlich mega beeindruckend. Der steht neben Brook Lopez und ist fast so groß wie sein Center. Das ist
gigantisch.
Genau, dann hat Giannis natürlich auch verdammt gut gespielt. Shay ist auf jeden Fall, obwohl er jetzt von den Wurfquoten her gar nicht so das beste Spiel hatte, aber wie der sich bewegt, was für eine Kontrolle der über den Ball hat. Und weil wir ja momentan die Deutschen loben, Isaiah Hartenstein, es macht einfach Spaß. Es macht wirklich Spaß, voll. Isaiah zuzugucken, weil er sich super smart bewegt. Und jetzt gebe ich den Ball mal zurück, weil Björn hat das Spiel ja auch, oder die Spiele ja auch gesehen, die beiden Semifinals. Genau, wir wollten so ein bisschen auch über alle vier Teams sprechen. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt machen oder danach, später. Aber ja, was ist dir denn so? Also du kannst erst mal antworten auf irgendwas, was ich dir jetzt gesagt habe. Und welche Spieler sind dir aufgefallen in diesen Halbfinalpartien?
Also ich will erst mal sagen, als du meintest, Gary Payton hat dich angeguckt, so von wegen so, wer ist er jetzt? Ich kann dir sagen, diesen Blick habe ich auch von ihm bekommen. Ich habe ihn nämlich einmal interviewt über Zoom. Und das war das einzige Interview in meinem Leben, wo ich zu spät kam. Und der war so pisst, dass ich es wage, quasi 3 Minuten später mich in diesen Zoom-Call einzuloggen. Und dann hat der war da irgendwie unterwegs mit der NBA für irgendeine Aktion, ich glaube in Europa. Und ich kannte den Typen, der das gemacht hat mit der NBA so. Und der hat ihm dann diesen Laptop gegeben, wo die Webcam halt schon eingerichtet war und hat dann so Gary Payton so diesen Laptop gegeben. Mhm. Alter, der hat mir einen Todesblick gegeben, so wirklich so, wer zur Hölle bist du und warum habe ich auf dich gewartet?
Stare down.
Und dann ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber ich weiß noch, ich hatte so ein extra schmeichelndes Intro vorbereitet, wo ich so sage, ey, wir sitzen hier mit Gary Payton, NBA-Legende, Depoy, da. Und ich weiß nicht, ob ich mich richtig entsinne, ihr müsstet mal das Interview nachgucken im Nachhinein, aber ich mache dieses ganze Intro und sage so, ey, geil, dass du hier bist und was eine Legende. Und er gibt mir einfach gar nichts. Er gibt mir wirklich so, ja, okay. So, ich bin hier, was willst du jetzt wissen? Ich will hier nicht sein, basically. Mhm, ey, das ist das unangenehmste Interview, was ich je hatte, weil ich 3 Minuten zu spät war. Das einmal
Scheiße.
Dazu.
Ja.
Ja. Und ja, zum Cup an sich, also das war mein erstes Thema gewesen. Wie tot war die Crowd? Weil die Crowd beim Hawks-Bucks-Game ging's noch einigermaßen. OKC gegen, wen war's? Gegen die Rockets. Genau, gegen die Rockets. Das wirkte wie ein Geisterspiel. Also dadurch, dass ja auch diese Arena fürs Fernsehbild extrem abgedunkelt ist und du die Fans ja auch gar nicht sehen kannst, ey, das ist wirklich schlimm gewesen. Und da habe ich mich eben auch gefragt, aber mir auch schon so ein bisschen gedacht, ja, woher soll denn Basketballkultur in Las Vegas kommen? Du wirst da so viele Touristen haben, du wirst da ein paar Leute haben, die dort wohnen und sich das Ticket gegönnt haben, aber dann ist das halt auch das einzige Basketball-Event in der NBA-Saison für die. Das heißt, die Karten werden natürlich trotzdem ziemlich teuer gewesen sein. Und dann, wenn die Karten zu teuer sind, bekommst du nie geile Fans, sondern immer nur so, ich will mich zeigen Fans, die wir auch bei den Warriors damals gesehen haben, bei dem LA-Spiel und so. Das wirkte einfach nicht geil. Und das hat mich erinnert, wirklich von der Crowd. Das war so das Toteste, was ich je erlebt habe. Da war ich beim All-Star-Game in Utah. und da war das Rookie-Game. Mhm. Und es war so ein Tournament sogar. Da haben so mehrere Rookie-Teams gegeneinander gespielt. Ey, das war so tot. Die Leute saßen da wirklich so. Die Spieler haben unten gespielt. Es war nichts zu hören in dieser Halle. Ich glaube, keiner hat überhaupt die Spieler auf dem Feld gekannt, außer 10% von den Zuschauern. Und es war einfach nur so, du dachtest einfach nur so, ey, wann ist vorbei? Das ist nicht geil. Ne? Und dann im Finale irgendwann wurde es dann cool, weil José Alvarado so voll durchgedreht ist. Ja, das war mein größter Takeaway auch. Und cool, dass du das jetzt bestätigen konntest. Also Basketballkultur vor Ort, sagst du, findet man.
Nicht vorhanden.
Also sucht man vergebens.
Ja. Auf jeden Fall.
Krass. Wie war Houston live? Das frage ich mich so ein bisschen, weil Houston, klar, offensiv müssen die ultra scheiße gewesen sein. Ich habe es ja auch gesehen. Aber defensiv musste es doch mega Bock machen zu gucken, oder? So Amen Thompson, Tari Eason mal live zu sehen, wie die so in ihre Defense-Position gehen und dann einfach wirklich da die Terror Twins quasi live sind. Das muss doch mega sein.
Ja, ich habe einen Takeaway nach diesem Spiel. Die NBA kann jeden Tag wirklich froh sein, indem Amen Thompson nicht in der Starting Five steht. Das ist mein Persön. Also während des Spiels, normalerweise, wenn du in der Halle bist, Björn und ich, wir kennen das, du hast nicht so ein Gefühl für Shooting Splits, aber auch ich habe gemerkt, boah, warte mal, das ist ein schwacher Start von beiden Teams, die treffen gerade eben gar nichts. Und dann wurde es dann immer besser und besser und man hat sofort gemerkt, als Amen Thompson und Tari Eason beide drinnen waren, ich glaube, die beiden sind einfach die Zukunft. Ich habe mir sogar wirklich, obwohl ich jetzt in Las Vegas bin, da auch vorhin mal die Lineups angesehen mit den beiden. Ey, Freunde, wenn Amen Thompson in der Starting Five oder in dieser Fünf-Mann-Rotation steht mit Fred VanVleet, Dylan Brooks, Jalen Smith und Şengün, das Rating ist explodiert komplett. Die haben ein Plus-Minus von plus 31,9, wenn Amen Thompson da drinnen steht. Die haben ein 125,7er Offensive Rating und die haben ein 93,8er Defensive Rating. Also wirklich, ich will Jalen Green nicht zu nahe treten, aber die NBA kann glücklich sein, solange Jalen Green in der Starting Five steht.
Ja, das war auch mein Takeaway. Ich glaube, dass Jalen Green, die Rockets haben genau das Richtige gemacht, indem sie ihm keinen Max-Vertrag gegeben haben, sondern nur diese 2-3 Jahre und da wirklich nochmal gesagt haben, ey, wir wollen es uns nochmal anschauen. Wir sind uns nicht sicher, ist der ein Max-Player, ist der ein Franchise-Player? Also gerade beweist er, dass es nicht ist. Seine Quoten sind unterirdisch. Er bringt dir zusätzlich zu dem Shooting nicht wirklich was dazu, wenn dann das Shooting überhaupt mal fällt. Und ich denke mir auch, ey, ich gucke auf die Bank bei Houston und ich würde mir denken, ey, da sitzt meine Zukunft. Also klar, offensiv sind die natürlich unglaublich raw, aber die nehmen wenigstens nicht jeden Scheiß-Move. Die meinen nicht, sie müssen heute 1 von 11 gehen von der Dreierlinie in jedem Game, sondern die verteidigen halt sich, reißen sich den Arsch auf in der Defense und scoren dann sehr, sehr hochprozentig, weil sie nicht werfen können oder vor allem am Ende kann nicht werfen. der macht halt nur Layups und Dunks.
Ja. So.
Aber das ist doch in Ordnung. Der macht mir trotzdem ich glaube, der hatte 19 Punkte in dem Spiel. Und ja, die Defense, also ich bin voll bei dir. In Houston wird auf jeden Fall auch noch 1, 2 Sachen passieren, die nächsten 1, 2 Jahre auch, weil also Van Vliet und Jalen Green sind nicht die Zukunft in Houston. Auf keinen Fall.
Auf generell der Backcourt muss ausgetauscht werden. So einfach ist es ehrlicherweise. Ja. Also war wirklich, muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von Houston und ich war wirklich enttäuscht von Jalen Green. Also ich habe gerade nochmal die Zahlen aufgerufen. Der hatte 12 Punkte, 5 von 14, 1 von 8. Fred Van Vliet 1 von 11. Also ich glaube, Amen Thompson hat keinen Dreier. 19 Punkte, Björn hat recht, er hat sich's richtig gemerkt. 19 Punkte hatte er und Therese hatte 12 Punkte. Also die beiden müssen einfach in der Zukunft noch eine größere Rolle spielen.
Wollen wir mal unsere Prediction so ein bisschen abgeben? Also ich glaube, OKC Bucks ist auf jeden Fall für die NBA das Beste, weil sie da jetzt die größte Star-Power haben.
Ja.
Aber was würdest du sagen, wer gewinnt jetzt den Cup am Ende in Vegas? Und du bist ja live in Vegas.
Ich habe so ein bisschen auf die Körpersprache geachtet und da treffen auf jeden Fall beide Teams aufeinander, also zwei Teams aufeinander, die es unbedingt wollen. Also bei Milwaukee ist mir aufgefallen, es war die zweite oder dritte Possession und Giannis ist schon direkt explodiert. Also sie hatten irgendwie einen guten Start ins Spiel.
Ja, das
ist
das Schöne. Und dann kam der Flex.
Richtig, dann kam der Flex und dann dachte ich mir, okay, Giannis ist im Beast-Mode. Übrigens generell muss man eigentlich mal über Giannis reden, was der für eine Saison spielt. Also komplett unterm Radar. Wahnsinn. Björn und ich, wir sagen ja auch immer, Giannis ist einer der besten Help-Defender in der NBA. Ich finde, das hat man auch in diesem Spiel wieder gesehen gegen die Atlanta Hawks. Das ist kein Kommentar. Das ist auch schön, wenn es nicht immer nur so ein Dunk ist, sondern wenn es auch so defensive Highlights gibt, wo du dann wirklich automatisch, du wirst wie aus dem Stuhl rausgezogen. Es gibt keine Möglichkeit, sitzen zu bleiben. Genau, aber auch OKC hat eine sehr, sehr geile Team-Chemistry. Man merkt, dass wenn die auf die Bank gehen, da sind einfach alle verdammt gut drauf und pushen und motivieren sich gegenseitig. Ich glaube erstmal, das wird eine sehr, sehr enge Partie. Und die große Frage ist für mich, kriegen die Bucks irgendwie Shea und Jalen Williams aufgehalten? Weil der Backcourt ist halt einfach defensiv jetzt nicht der stärkste. Auf der anderen Seite kriegen die Thunder irgendwie eine Antwort auf Giannis. Ja, also ich glaube schon, dass Giannis OKC Probleme bereiten könnte. Und deswegen glaube ich, wird das ein super enges Spiel. Ich hoffe es für uns alle, dass es kein Blowout wird, aber kann ich mir echt nicht vorstellen. Und ich bleibe bei meinem Patreon-Pick. Ich sag, dass die Bucks den Cup gewinnen. Auch wenn ich denke, dass OKC eigentlich von der Qualität und der Tiefe des Kaders her besser ist, bleibe ich bei Milwaukee. Ich sage, die Bucks gewinnen den NBA Cup. Und für alle, die den Patreon-Pod nicht gehört haben, Björn hat eigentlich auf OKC getippt.
Ja, ich gehe auch weiterhin mit OKC. Ich gebe dir recht, dass Giannis höchstwahrscheinlich einen sehr guten Abend haben wird, auch gegen OKC, auch mit Hartenstein. Mhm. Aber Giannis ist auch so krass extrem gut gerade drauf, muss man einfach sagen. Also der zerlegt halt gerade eigentlich die ganze Liga. Deswegen, ich glaube, Giannis wird ein sehr gutes Spiel haben. Der Key ist für mich, was du gesagt hast, wen haben die Bucks wirklich, um Shea und Jalen Williams zu kontrollieren? Und auf der anderen Seite kann dieses Matchup für Dame ganz, ganz schwierig werden, weil also mehr Guard-Verteidiger geht ja gar nicht auf Elite-Level, die du gegen Dame werfen kannst. Und da könnte er sich wirklich schwer tun. Und ich glaube, dass deswegen OKC am Ende siegreich da rauskommt, weil sie einfach die bessere Defense stellen können. Und ja, Giannis wird machen, was er will. Giannis wird auch 50 Mal an die Linie gehen. Aber ich glaube, das ist am Ende alles egal. Ich glaube, OKC gewinnt über die Guards und über das Guard-Matchup.
Du brauchst auf jeden Fall einen Damian Lillard, der an diesem Abend extrem gut drauf ist, weil ich sag mal, aktuell gibt es nicht viele Spieler, auf die du dich verlassen kannst. Giannis, ich muss sagen, Bobby Portis auch, gefällt mir mega, mega gut. Bobby spielt eine überragende Saison. Middleton ist noch überhaupt nicht da. Der hat sich am Ende Turnover und keine Ahnung, der war irgendwie so kopflos, auch in den letzten Minuten, wo ich mir dachte, ey, Milwaukee macht jetzt mal keinen Scheiß und werft noch irgendwie das Spiel weg. Aber du brauchst einen Dame. Du brauchst einen Dame, der wirklich vor allem von draußen seine Würfe trifft, weil Dame, muss man sagen, hat nicht mehr diesen schnellen ersten Schritt und kommt nicht mehr so zum Korb wie früher. Und dann bleibt es halt ganz oft einfach beim Shooting und dann hat er nicht oftmals die besten Würfe. Du brauchst aber eigentlich in so einem Spiel, brauchst du bestimmt einen Dame mit guten Quoten und 20 plus aufwärts. Wird echt spannend, aber Björn hat einen guten Punkt. Du triffst hier auf eine Perimeter-Defense, die Hölle ist. Mit Lou Dort, mit SGA, mit einem Jalen Williams, der sich reinhaut, ein Alex Caruso, der reinkommt. Also willkommen in der Hölle, wirklich.
Okay, dann lass uns jetzt noch einmal final sagen, vielleicht jeweils mit den ein, zwei stärksten Argumenten. Wer gewinnt den NBA Cup dieses Jahr?
Ich gehe mit den Milwaukee Bucks, weil ich das Gefühl habe, dass Giannis einfach es unbedingt möchte. Und Giannis wird ein mega Spiel raushauen. Ich glaube, dass Dame, obwohl er hier wahrscheinlich einer der besten Guard-Defenses der NBA gegenübersteht, auch einen guten Abend erwischen könnte. Und ansonsten finde ich eigentlich, dass die Bucks als Team jetzt im Halbfinale auch ganz gut verteidigt haben. Es wird am Ende auf Nuancen ankommen. Und ja, deswegen, ich gehe mit dem Milwaukee Bucks. Mein Hauptargument ist tatsächlich Giannis, wenn ich ehrlich bin.
Okay, das kann ich gut verstehen.
Giannis for 50.
Ist mein Lieblingsspieler in der NBA und ich bin sonst auch immer für die Bucks, aber ich glaube, OKC macht's. Und ich glaube, der entscheidende Faktor werden die Guards sein. Einmal SGA und Jalen Williams. Die Bucks haben niemand wirklich, der sie aufhalten kann. Und auf der anderen Seite die Thunder haben so viele gute Verteidiger gegen Dame, dass es für ihn verdammt schwer wird. Aber ich bin bei dir. Ein Giannis 50-Piece incoming. Ich hätte kein Problem damit. und es wäre auch geil, wenn er den Cup holt. Es wäre auch wichtig für die Bucks, weil die sehr gestruggelt haben jetzt bisher in der Saison. Haben jetzt endlich wieder Motion aufgenommen, Fahrt aufgenommen. Endlich läuft's wieder. Und es wäre ein riesen, riesen emotionaler Sieg, glaube ich, wenn sie mit dem Cup wiederkommen. Safe. Vor allem, nachdem sie sich letztes Jahr so blamiert haben mit dem Game Ball da gegen die Pacers und so.
Ja.
Weißt du das noch? Ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Außerdem wird AJ Green wird übrigens sein Career High aufstellen, sage ich.
AJ Green?
Ja, AJ Green.
Hey, der ballert manchmal Dreier, da weißt du nicht, was abgeht. Also ja, der ist schon nice, aber ich weiß nicht, ob Career High.
Ja.
Na gut.
Okay.
Okay, ich habe sogar noch ein, zwei Fragen eigentlich aus der Starting
Ich habe noch
Five.
Ungefähr 15 Minuten, weil dann muss ich los. Dann sind wir so bei einer Stunde 20. Ja.
Alles easy, kriegen wir hin. Wenn du in die USA fliegst, welche Sache, welcher Store, welcher Umstand, was auch immer, worauf freust du dich immer am meisten? Oder immer, wenn du da bist, merkst du so, ah ja, das ist schon geil.
Also eigentlich ist es tatsächlich die Basketball-Courts und ich merke, dass mir das dieses Mal wirklich fehlt. Einfach zu wissen, du gehst ein paar Meter und du hast die Möglichkeit zu zocken. Und kein Hausmeister, der dich nervt, keine Halle, wo du nicht reinkommst, sondern einfach dieses Gefühl, Basketball-Culture, das ist so nice. Das ist tatsächlich das Gefühl, was mir hier in Las Vegas komplett fehlt. Und das ist irgendwie, ich habe jetzt keinen Ball dabei, aber vielleicht hätte ich mir irgendwie einen Ball organisiert, um mal ein bisschen hier zu zocken. Ja. Und store-technisch tatsächlich, ein paar Leute, die mir folgen, die wissen, ich bin ein riesengroßer Fan von diesen Perfect Bars. Das sind so Peanut Butter Protein Bars und die gibt es nur hier in den USA und die gibt es halt nur im Target und an Whole Foods. Und das Erste, was ich wirklich mache, am ersten Tag da reinstrahlern und mir einfach immer gleich irgendwie 20 Stück kaufen, genau, weil das irgendwie so mein Snack ist, den es in Deutschland einfach nicht gibt. Und dabei muss man sagen, es gibt ja fast alle Süßigkeiten irgendwie überall. Genau, und deswegen würde ich so sagen, das ist noch das Zweite, was ich jetzt irgendwie erwähnen würde. Wenn ich noch weiter überlege, fällt mir bestimmt noch was anderes ein. Aber was ist es denn bei dir?
Ja, also es ging sehr in Richtung Stores. Also einmal kulinarisch siehst du mich sofort halt bei
In-N-Out Chipotle. Burger. Chipotle, okay.
Ich bin nicht so krass Burger, wenn ich vor Ort bin, aber klar, In-N-Out Burger will man sich auch mal mitnehmen, aber es ist Chipotle oder Panda Express. Die beiden sind unfassbar lecker. Und was ich total gerne mache, einfach nur um drin zu sein, um sich so ein bisschen alles anzugucken, ist in ein CVS zu gehen. Also in sowas wie hier ein DM oder wie heißt das andere? Irgendwas mit
Rossmann,
Tee.
Genau, richtig.
Mit Tee. So gut. Ja, aber genau, Rossmann oder DM. Und das ist geil da drin. Und da sind immer diese riesen Vitrinen mit kalten Getränken. Und da findest du dann halt auch die ganzen Getränke, die es bei uns nicht gibt. Und das ist immer sehr cool. Da fühle ich mich immer extrem wohl. Und ja, dann vor allem Restaurants. Ich gehe auch immer voll gerne in Buchläden, in der Mall. Gerne auch in der Mall und insgesamt Buchläden, auch wenn es da nicht mehr so viele gibt. Und ja, ich würde sagen, das trifft es eigentlich am besten. Und halt dieses ganze Gefühl, du stehst in den USA, die Straßen sind einfach breiter, du siehst diese riesen Autos, die Häuser sind gigantisch groß. Es ist halt schon immer ein Kulturschock, wenn du da bist, aber ja, irgendwie auch cool. Okay, dann machen wir jetzt einfach weiter mit der Supporterfrage, damit du auch pünktlich rauskommst und so. Und die Supporterfrage ist von, also der Username ist The2Jays, wahrscheinlich an die beiden Jays in Boston angelehnt. Hey Jungs, erstmal danke für den geilen Pod, das ganze Jahr über wirklich sehr geil. Meine Frage, und das passt eben sehr, sehr gut, weil das so in unserer Welt gerade spielt. Ihr seid in einer NBA-Halle, sorry meine Stimme, ich habe schon 3 Recordings heute hinter mir. Ihr seid in einer NBA-Halle, die ihr bislang noch nicht besucht habt. Startbench cut diese NBA-Momente vor einem Spiel. Erstens betreten von der Arena und der erste Blick auf den Court. Zweitens Nationalhymne wird vorgetragen. Drittens Teamshop des jeweiligen Teams besuchen.
Also dieser Moment, in die Halle reinzugehen, da muss man irgendwie ehrlich sein, dass der irgendwann flöten geht, auch wenn es eine neue Halle ist, ist zumindest bei mir so. Klar, natürlich guckt man nochmal, wie die Halle so aufgebaut ist, aber ich werde zum Beispiel nie wieder diesen Moment erleben, wo ich mit Björn in Oakland war und ich bin das erste Mal in der NBA-Halle reingegangen. Ich habe wahrscheinlich ausgesehen wie so ein kleines Kind, was gerade eben einen Super Nintendo oder Nintendo 64
hast du
bekommen
hat. Ich habe einen Vlog davon.
Ja, genau, richtig. Ich
habe einen Vlog.
Genau. Ja. Deswegen, ich finde tatsächlich immer den Teamstore am spannendsten, weil ich dann immer hoffe, dass es dort vielleicht Sachen gibt, die man so vielleicht in Deutschland nicht bekommt. Meistens wird man da aber auch irgendwie enttäuscht. Also ich war zum Beispiel in L.A., war ich vom Teamstore richtig enttäuscht. Ich dachte, die Lakers sind so eine große Franchise und da hatte irgendwie komplett die Uniqueness, die Individualität, einfach die Besonderheit hat einfach gefehlt. Genau. Und was war das andere noch? Court-Szene das erste Mal?
Nationalhymne wird vorgetragen. Merkst du, alter Patriot, komm.
Ja, das ist...
Alter US-Patriot.
Jetzt bin ich doch am Überlegen, ob ich vielleicht das erste Mal, wenn man in die Halle reingeht.
Ja. Das ist ein Startbench-Cut, ne?
Ja, also pass auf, doch, ich starte, voll gegen das, was ich gerade eben gesagt habe, ich starte doch, wenn man in die Halle das erste Mal reingeht, weil zum einen, man hat wieder das Gefühl, ich bin wieder da, ich kann wieder live NBA Basketball schauen, ja, was einfach immer ein geiles Gefühl ist, dann sich so ein bisschen auch umschauen, welche Leute sind denn überhaupt da, wer diskutiert, was für Jerseys entdeckt man, dann auch auf dem Court ein bisschen zu gucken, macht sich vielleicht gerade eben noch jemand warm, okay, dann starte ich das und dann bench ich den Store, weil ich das doch auch immer, weil ich immer in der Hoffnung irgendwie reingehe, etwas zu entdecken, wo ich dann sagen kann, das habe ich mitgenommen nach Deutschland, Das gibt es dort so nicht und alle sagen, hey, woher hast du das? Und sage ich, ja, habe ich dort gekauft, passiert nicht so oft und die Nationalhymne, ja, ich bin kein US-Amerikaner, es ist immer schön, weil die Amerikaner sich immer irgendetwas einfallen lassen, mal sind es Sänger, dann ist es mal ein Chor, dann ist es mal eine Geigenspielerin, also ihnen ist es wirklich unglaublich wichtig. Aber das ist jetzt nichts, was mich irgendwie, deswegen würde ich das tatsächlich cutten. Das ist meine Reihenfolge. Okay. Ja.
Ja, gut. Also bei mir, ich dachte erst so, okay,
wir gehen. Ist natürlich die Nationalhymne.
Ja, ich als alter Amerikaner. Nee, ich dachte echt, boah, krass, wir gehen jetzt mega auseinander. Aber nee, also für mich ist ganz klar als Start betreten von der Arena. Ich habe das bis heute, also dieses Feeling kickt bei mir bis heute. Ich liebe das. Das ist das, womit ich mich am meisten drauf freue, wenn ich wenn ich quasi ins Gebäude reingehe, aber wir sind noch nicht in die Halle reingegangen, dann bin ich nur aufgeregt, so gleich gehen wir in unsere Sektion. Ich bin da richtig, richtig immer noch so, ja, kindisch irgendwie aufgeregt und freue mich da jedes Mal. Das ist safe meine Eins. Ich würde den Teamshop cutten, weil ich eigentlich kein großer Team, also ich gehe immer rein, ich gucke es mir immer an, aber ich kaufe mir halt heutzutage auch nicht mehr so viel.
Weil es vielleicht $160 kostet mit Tags obendrauf.
Ja, das sowieso. Und ey, das hätte noch eine Frage sein können. Was fuckt dich am meisten ab in den USA? Es ist immer dieses Tags-Thema. Du gehst in den Laden, du sagst, okay, das Shirt hier gefällt mir. Okay, $20, gehst an die Karte. $24 irgendwas. Was? Warum? Schreibe einfach die fucking Tags drauf. Warum muss ich mir das im Kopf vorher ausrechnen? Also das ist die Mehrwertsteuer und die ist von Staat zu Staat unterschiedlich, deswegen gibt es es nicht einheitlich in den USA und das macht einen so sauer, dieses Tax-Gelaber immer. Teamshop deswegen streichen und Nationalhymne ist ganz cool, weil du da so einen Moment hast, wo du da stehen kannst und du kannst dir die ganze Halle angucken, alle sind irgendwie ruhig und trotzdem kannst du mal alles so ein bisschen so aufsaugen, so, ah,
observieren.
Okay, da sind die Spieler, genau, observieren, so, ah, okay, da sind die Cheerleader, ah, okay, das. So, das ist irgendwie ganz geil, sich das alles anzugucken, während so ein ruhiger Moment halt ist. Und meistens, ich habe bisher kaum eine enttäuschende Hymne erlebt.
Das stimmt.
Muss ich auch sagen, also, wie du schon sagst, die lassen sich da echt immer was einfallen. Ja. Aber okay, ey, Max, ich wusste das nicht mit deinem Zeitthema.
Macht überhaupt nichts.
Gar nicht jetzt irgendwie zu lange halten. Aber ja, Leute, wenn ihr wie die 2Js supporten wollt bei Patreon, dann macht das gerne. Wir haben da zum einen diese Folge immer schon einen Tag früher und werbefrei, also immer am Dienstag und komplett werbefrei könnt ihr sie da hören. Dann habt ihr die Möglichkeit, da noch eine zusätzliche Folge zu hören, nämlich unsere Supporter-Folge. Die kommt immer am Samstag, da könnt ihr uns Fragen stellen. Es ist eine riesen Community mittlerweile von über 1000 Patronen, die da supporten. Und da kommen natürlich immer auch einiges an Fragen zusammen. Ist immer sehr, sehr nice. Und dann, Max, gibt's dieses Jahr im Dezember auch noch einen krassen Anreiz. Das kannst du jetzt gerne sagen.
Genau, und zwar unser fettes, großes Weihnachtsgewinnspiel. Das geht jetzt auch nur noch bis 24. Dezember. Da könnt ihr Preise gewinnen. Ihr müsst gar nichts machen, außer einfach Patreon und Supporter werden. Könnt ihr auch von mir aus nur einen Monat. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr länger dabei bleibt, weil ich denke, es lohnt sich wirklich.
Schaut euch einfach mal an.
Genau, einfach mal reinschnuppern für $3. Einfach mal sich ein, zwei Folgen anhören. Eine Frage, die auch immer wieder kommt, ihr könnt alle Folgen rückwirkend. Wenn ihr wollt, hört euch alle 100 Supporter-Folgen am Stück an. Also das ist überhaupt kein Problem, die sind alle online. Genau, und es gibt 3 Plätze. Ihr könnt gewinnen von einem NBA-Jersey über einen League Pass, über einen Dann des Jahresplaner, ein T-Shirt von Buckets, ein NBA-Buch, alles mit dabei. Genau, also wenn ihr da Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen, wir können euch dann eine Kleinigkeit zurückgeben, dann einfach mal die Shownotes abchecken. Da ist der Link immer automatisch mit dabei, patreon.com/das5.Viertel. Und genau, vielleicht habt ihr ja Glück und gewinnt. That's it.
Genau. Und wenn ihr nächsten Monat nichts mehr von uns hört, dann hat sich Max doch komplett umentschieden, hat die Patreon-Einnahmen geplündert, all unseren Podcast liquidiert und sitzt nur noch am einarmigen Bandit in Vegas und ist am Zocken am Gate. Kurz bevor er weggeflogen ist, sitzt er am Gate und verpasst seinen Flug.
Ja, ich zock am Gate, ob ich vielleicht doch noch die Business Class mir buchen kann. Wisst ihr, ich denke mir so, ah, okay, komm schon jetzt einfach 2000 Euro auf Rot, wenn ich dann gewinne, dann habe ich das Money schon wieder. Wobei, ich weiß gar nicht, ob Business Class für 2000 Euro, das wird wahrscheinlich gar nicht reichen.
Doch als Upgrade, wenn du Economy schon gebucht hast und dann
doch, 2K
Upgrade müsste eigentlich gehen.
Also wenn ihr in meiner Insta-Story, das wäre so witzig, wenn ihr in meiner Insta-Story plötzlich seht, okay, der Max fliegt Business Class, dann wisst ihr, was der Grund war. Dann habe ich am Flughafen nochmal schnell alles riskiert, das ganze Patreon-Geld. Ja.
Okay. Ja, nice.
Cool.
Hey, hat mich gefreut, dass das geklappt hat und cool für dich, dass du es erleben kannst. Ich finde es immer geil, wenn wir auch in Städten sind, wo der andere noch nicht war, wo man sich so ein bisschen was erzählen kann. Ja, und mega einfach. Also wirklich, ich freue mich für dich. Sag den Leuten noch, also du bleibst wahrscheinlich bis Mittwoch, ne?
Genau, also jetzt für euch ist es gerade eben Montag. Ich gehe jetzt mit den Gewinnern frühstücken, danach geht's zur Halle, dann ist der Team Breakfast von den Thunder und von den Bucks, danach ist noch ein Event von der NBA und dann am Dienstag ist ja schon Finals Day, also das sind dann auch immer so Tage, wo alles ein bisschen angespannt, dass man mal weiß, am Abend ist ein Spiel und am Mittwoch in der Früh geht das dann schon wieder zurück, aber dann mit der Zeitverschiebung und mit dem Flug lande ich dann erst am Donnerstag in der Früh wieder in München und dann ist das ganze Ding auch schon wieder vorbei, das ist echt immer verrückt, wie schnell dann die Zeit auch vergeht. Aber das reicht mir dann auch, also 2 West Coast Trips innerhalb von 2 Monaten ist schon schmackofatz.
Davor habe ich so viel Respekt. Also ich jedes Mal, wenn es irgendwie heißt, so Richtung West Coast, bin ich immer so ein bisschen, vielleicht können wir doch East Coast machen, weil also West Coast haut schon rein. Also Props an dich da auch. Respekt. Vlogst du eigentlich? Machst du einen Vlog?
Nee, mache ich dieses Mal nicht. Ich habe gesagt, ich mache einfach ganz normal. Also ich bin auch ehrlich, bleib ja im deutschen Rhythmus. Ich arbeite ganz normal weiter. Deswegen auch der Pod kommt ganz normal, die Videos ganz normal. Und da muss man auch sagen, dass es einfach auch ein bisschen strikter ist, wenn die NBA dich dann auch dahin bringt und dahin bringt, dann heißt es schon, bitte die Spieler nicht filmen, die es nicht machen. Und dann habe ich einfach dieses Mal gesagt, nee, wisst ihr was, einfach mal auf die Spiele konzentrieren und vor allen Dingen auch mal die Spiele anzugucken, ohne dass ich die ganze Zeit das Handy draufhalte, ist auch mal ganz schön. Deswegen gibt's keine Vlogs, aber es gibt einen geilen Podcast mit einem mega geilen Trade, den ihr jetzt gerade eben gehört habt und da sind wir beide immer happy. Wir kriegen das immer super koordiniert, weil wir da beide einfach uns gegenseitig supporten. Hey, du bist da und dort, lass es so und so machen. Deswegen, uns kann nur ein Ding in die Quere kommen, wenn das Hotel-Wi-Fi nicht funktioniert. Dann sind sogar wir beide am Arsch. Genau, aber in dem Fall hat das wunderbar funktioniert. Gut, dann sind wir für heute fertig. Björn, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Danke dir, mega nice.
Am Freitag hören wir beide uns dann wieder im gewohnten Setting aus Deutschland.
Ja, genau. Ganz viel Spaß. Einfach mal stellvertretend von der Community. Genieß es. Ich habe dir das schon so gesagt offline. Das sind die Momente halt, wo du in 10 Jahren zurückblickst und sagst, wow, was ich alles mit meinem Job und meiner Karriere machen konnte. Deswegen genieß es, selbst wenn es im Moment manchmal immer so ein bisschen ist, so, okay, fuck, jetzt muss ich dahin und alles. Aber genieß es, wirklich. Du bist in Vegas, du bist da für die NBA, du bist in NBA-Hallen, bei NBA-Practices. Genieß es. Das ist einzigartig.
Ja, während Björn das gerade eben gesagt hat, scheint mir die Sonne ins Gesicht und deswegen einen schöneren Moment zum Abmoderieren gibt es einfach nicht. Wir wünschen euch einen schönen Start in den Tag. Vielen Dank für euren Support und natürlich wieder bis nächste Woche. Das war's von uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.